Ich bin sehr froh heute, guten Morgen. Ich bin sehr froh, dass heute der Team Schramm hier bei mir ist und ich möchte dich herzlich willkommen heißen. Zuerst einmal herzliches Willkommen an alle unsere Zuhörer und Zuschauer hier auf meinem YouTube-Kanal Günther Pott. Günther Pott ist jetzt der neue Kanal vom Pax Europiana hier, wo wir auf Deutsch kommunizieren und wo wir Themen, die besonders wichtig sind für das österreichische, Schweizer und für das deutschsprachige Publikum in Deutschland, dass wir dementsprechend hier die Themen diskutieren, die uns wichtig sind, speziell die Ukraine. Und ich bin sehr froh, dass du heute, Tim, hier Zeit hast, mit uns zu diskutieren. Danke, dass du dich gemeldet hast, weil du bist eine ganz erstaunliche Karriere. Du hast wirklich persönlich gekämpft auf der Seite der Ukraine und bist gleichzeitig aber Politiker, Nachwuchspolitiker bei der AfD. Und das ist natürlich eine sehr interessante Kombination. Und dementsprechend herzlichen Dank, dass du heute hier bist. Bitte, Tim, stell dich kurz unserem Publikum vor.
Ja, danke schön erstmal, dass ich hier sein darf. Genau, mein Name ist Tim Schramm, ich bin aus Wuppertal, ich bin 42 Jahre alt. Genau, ich bin für die AfD.
Wie viel?
Ja,
Wie alt?
22, 22.
22, ein ganzer junger Mann.
Ja,
Ja, bitte, ja. 22 und
genau.
schon so viel erlebt, ja.
Ja, genau. Ich bin jetzt für die AfD im Rat der Stadt Wuppertal, genau, und auch in der Bezirksvertretung Fraktionsvorsitzender. Also genau, ich arbeite im Landtag von Nordrhein-Westfalen für einen unserer Abgeordneten. Genau, also eigentlich voll drin beim Thema AfD so gesehen.
Sehr gut. Erzähl ein bisschen, wie du zur AfD gekommen bist. Wie ist das passiert?
Es war tatsächlich so, dass ich war ja bis vor ein paar Jährchen noch auf der Schule und da hatten wir diese Corona-Maßnahmen. Das war in Deutschland ja ganz krass, also hier von wegen auch, ich weiß nicht, wie es in Österreich war, aber Ausgangssperren hatten wir. Also wir durften halt abends wortwörtlich nicht mehr rausgehen. Und jetzt, ich habe das damals schon so gesehen, dann war das halt einfach egal, und gut, dann halt nicht, ja. Also nicht die Ausgangssperre, sondern halt dieses Virus. Und ja, dann fand ich halt so Dinge wie, du bekommst eine Strafe, wenn du dich mit Freunden triffst und du darfst nicht mehr rausgehen und du musst dich dann irgendwie testen, um, also auf eine Krankheit, die du, wo du dich darauf testen musst, um zu wissen, ob du sie hast, fand ich irgendwie alles dann konzeptuell schon schwierig. Und die einzige Partei, die halt wirklich was dagegen effektiv gemacht hat, die mir auch zum Beispiel geholfen hat dann tatsächlich, als es dann darum ging, dass ich in der Schule Stress hatte, weil ich dachte, nee, wisst ihr was, ihr testet euch doch alle, impft euch 5-mal, warum soll ich jetzt noch meinen Kaffeefilter 8 Stunden im Gesicht tragen? Mache ich nicht. War die AfD halt ganz einfach, ne? Und dann haben wir in Deutschland, ich komme aus Westdeutschland, Wuppertal, das ist halt mit der Migration, also das, wie man mittlerweile so schön sagt, Stadtbild ist schon, na, durchwachsen, ja, sagen wir es mal so. Also das waren dann ganz klare Gründe, gesagt, gut, Politik interessiert mich und dann sehe ich mich bei der AfD zu Hause. Ich habe auch mich, anfangs, muss ich auch sagen, mich außenpolitisch zu Hause gefühlt. Ich war nämlich bis vor ein paar Jahren noch sehr, sehr pro-russisch, also wirklich sehr pro-russisch.
Wie ist das gekommen?
Ich würde sagen, das ist halt, das machen viele durch. Das habe ich jetzt ganz oft schon gehört. Du hast ja so einen Reflex irgendwie, dass du halt, ja gut, die haben uns bei Corona angelogen, ja, die haben uns auch bei Migration angelogen, dass es toll ist, Millionen Kulturfremder ins Land zu holen. Und das bringt uns was, ja, nee, das ist aber halt alles offensichtlich Quatsch. Aber jetzt müssen sie bei der Ukraine auch lügen. Ja, da muss Russland ja eigentlich gut sein und die Ukraine ist dann wahrscheinlich doch irgendwie blöd und das, was der Ganser und alles Mögliche sagen, das stimmt wahrscheinlich schon. Also so ein Automatismus einfach, wo du halt einfach reinrutscht.
Also du bist Teil dieser deutschen Protestkultur, die dann im Endeffekt bei der AfD ihre neue Heimat gefunden haben.
Könnte man so sagen, also ich habe ja schon Überzeugungen eigenen, aber klar, das ist halt, früher war das halt so, na gut, die sagen das, dann muss das andere richtig sein. Ja? Also was unsere Boomer halt immer dann den anderen vorwerfen, ja, I support the current thing, ist bei denen halt genau andersrum. I support the opposite of the current thing. Also genau, halt sehr, sehr gefährlich auf jeden Fall. Klar, da wird man ja auch bedient, ne, mit Propaganda von allen möglichen Seiten. Ne? Und das macht Russland ja auch durchaus sehr effektiv.
Und du bist dann ein Funktionär geworden, also politischer Funktionär der AfD und arbeitest da für die AfD.
Genau, also ich war dann jetzt auch bis zu meinem Ausschlussverfahren stellvertretender Kreisvorsitzender der AfD in Wuppertal. Genau, vorher auch schon im Kreisvorstand. Genau, also richtig, dann war ich sozusagen, oder meiner Meinung nach bin ich es auch jetzt noch, weil in dem Ausschlussverfahren halt kriminelle Dinge passieren seitens der Leute, die mich raushaben wollen. Genau, AfD-Funktionär, richtig.
Und erzähl mal, weil du sagst jetzt Ausschlussverfahren, wer will die da ausschließen?
Also es gibt eine Instanz oder eine Person, die nennt sich Hans Neuhoff, Professor Hans Neuhoff, Professor für Musiksoziologie, also ein ausgewiesener Experte für Außenpolitik. Der ist Europaabgeordneter, der ist im NRW-Landesvorstand drin und dafür bekannt, dass er halt die ganzen Ausschlussverfahren gegen unliebsame Personen schreibt, ne? Und der ist sehr, 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 sehr pro-russisch. Also es gibt da ein paar Zusammenschnitte. Also es geht irgendwie in jeder seiner Reden um Putin, Russland und auch nie negativ. Ja, es ist immer der Westen schuld und man kann sich ja vorstellen, was man sich da so anhören kann. Hat er noch interessante Verbindungen nach Russland, ja, durch beispielsweise einen Mitarbeiter, dem es wird nachgesagt, einen russischen Diplomatenpass zu haben und sowieso komische Beziehungen zum russischen Geheimdienst zu unterhalten. Also das sage nicht ich, das sagen Journalisten. Ne, das ist alles, also es ist schon irgendwie, es passt so alles ins Bild von dem Herrn Neuhoff, was man so insgesamt hat. Also er ist parteiintern sogar bekannt für seine pro-russischen Äußerungen. Ja, also ich glaube, Herr Lukassen hat mal gesagt, dass er natürlich kein Zitat jetzt hier, dass er niemand anderen kennt, der sich so leidenschaftlich für den Sieg der Russischen Föderation einsetzt wie Herr Neuhoff. Ja, und die Person, das ist das Witzigste von allem, hatte mal eine Kachel gepostet, so eine Kachel halt mit seinem Gesicht drauf und allem, wo halt irgendwas stand mit EU-Kommission, bla bla bla, dann geht doch selber an die Front. Na ja, gut, das habe ich halt gemacht und kaum war ich wieder da, möchte er mich dafür rausschmeißen. Naja, scheint mit sich selber nicht ganz im Reinen zu sein, der Mann.
Es scheint ein bisschen so zu sein, wenn die AfD wirklich eine seriöse Partei auf Dauer bleiben will, dann wird es besser sein, diesen Professor auszuschließen als die.
Ich denke, das wird er wahrscheinlich wissen und deswegen wird halt mit allen Mitteln ja, versucht, jeden anderen herauszukriegen halt. Ne? Das merkt man halt. Ich bin ja nicht der Einzige, den irgendwelche willkürlichen Ordnungsmaßnahmen überziehen, ja, die dann auch in meinem Falle ja auch noch wirklich mit meiner Meinung nach völligem Unrecht versucht werden durchzusetzen. Ja? Also man hat einfach mal gesagt, ja gut, dann ist der Richter, der ihn nicht ausschließen möchte, der muss befangen sein seitens Herrn Neuhoff. Also von wegen, wie, der möchte nicht so urteilen, wie wir es möchten oder wie Moskau es möchte, das geht gar nicht, ja. Und der Richter für befangen erklärt und über den Befangenheitsantrag wird einfach seit Wochen nicht abgestimmt. Ja? Also alles Dinge, die sind meiner Meinung nach schwierig, zumindest für eine Rechtsstaatspartei.
Und du weißt schon, dass Russland natürlich massives Interesse hat an einer starken AfD und
Selbstverständlich, klar.
durchaus außergewöhnliche Links gibt, die sehr erstaunlich sind in Bezug auf viele Funktionäre der AfD und Russland. Das ist da eh bewusst.
Auf jeden Fall, natürlich, klar. Ich meine, wenn wir halt eine Partei haben, die regiert, die AfD, die regiert, die aus Menschen wie Neuhoff besteht, dann ist, glaube ich, eine Eroberung von Deutschland überhaupt gar nicht mehr vonnöten.
Ja, na gut. Jetzt frage mal, Tim, du hast so eine Art Saulus zu Paulus-Moment gehabt, wie man das eben so bezeichnet. Also so einen Moment in deinem Leben, wo du erkannt hast, dass die Ukraine eine wichtige und richtige Sache ist, für die es lohnt zu kämpfen. Dazu kommen wir jetzt in einem Moment. Aber wie war dieser Moment, wo du die geändert hast oder wo du die Ukraine besser verstanden hast? Was ist da genau passiert?
Also es war so eine Art schleichender Prozess, ehrlich gesagt. Also es war halt, anfangs war ich halt einfach pro-russisch, weil, wie gesagt, Protest und ja, das ist schon alles gut bestimmt da hinten. Was man so mitbekommt, ist so toll stabil und so frei und so super und so schöne Landschaft und so, ne? Das Übliche halt, den üblichen Blödsinn. Dann war ich aber in der Ukraine, kurz nach Kriegsbeginn, das erste Mal, mit der AfD interessanterweise. Also die AfD NRW, also mein Landesverband, hat sich da schon immer etwas anders positioniert. Wir sind hingefahren, mit einem Hilfskonvoi, ja, und auch nicht auf die russische Seite, sondern halt wirklich in die ukrainische, haben dann medizinische Hilfsgüter abgeliefert, waren mehrere Abgeordnete mit dabei. Und da dachte ich, okay, krass, das ist hier doch nicht Russland. Die reden auch überhaupt kein Russisch und vor allem wollen sie kämpfen. Das fand ich dann jetzt gerade von rechts ziemlich stabil. Ich dachte so, okay, krass, die meinen das ernst, ja. Hab da schon angefangen, sie zu verstehen, ne? Und gut, dann war ich noch in Russland und habe dann Russland gesehen. Ja, als einer der wenigen ne, also die meisten Russlandversteher waren noch nicht in Russland. Ja, dann frage ich halt immer, wenn sie irgendwie dann argumentieren, ja, okay, wie oft waren sie in Russland? Ja, geht ja nicht wegen Krieg und so. Doch, geht, ich bin auch hingefahren. Kann man doch machen. Aber machen sie es denn nicht? Ja, weil sie Angst haben, dass ihr Weltbild zerbricht. Und das wird es auch. Russland halt gesehen und gemerkt, okay, krass, es ist ja wirklich richtig scheiße hier. Ja, also wirklich richtig scheiße. Und dann noch mehr die Ukrainer verstanden, warum sie halt nicht wieder nach Russland wollen. Ja, genau. Und dann habe ich mich noch mit der Vorgeschichte beschäftigt und nicht mit der, dass irgendwie Ukrainer in der Ostukraine russischsprachige Kinder aufgegessen haben, sondern halt, naja, dass Russland halt einfach Verträge bricht und man mit Russland nicht verhandeln kann. Da war dann irgendwie so die Transformation abgeschlossen vom, ich sag mal, ich habe ja, ne, den Begriff präge ich ja so ein bisschen mit Russenstusser, ja, sagen wir ja auf Twitter immer Russenstusser, ja, zum überzeugten Pro-Ukrainer.
Ich war in den 90ern 9 Mal, glaube ich, in Russland und habe das Land dort kennengelernt, also bis zu Putins Machtübernahme. Dann bin ich nicht mehr hingefahren. Aber erzähl, wie bist du da hingekommen? Einfach nur als Tourist oder wie bist du nach
Genau.
Hause gefahren?
Also einfach nur als Tourist mit dem Auto auch tatsächlich damals.
Mit dem
Also
Auto. Wann war
ja,
das?
wir sind einfach dann übers Baltikum reingefahren. Das war 24 war das.
24
Also
im Krieg. Einfach mit dem
genau.
Auto losgefahren von Deutschland und dann übers Baltikum.
Ja,
Mutig,
kann man mehr
mutig.
oder weniger, ja, also rückwirkend auch eigentlich maximal dämlich. Ja, fällt mir jetzt gerade auch auf. Ich hatte auch damals so, soll ich das jetzt machen oder komme ich da nie wieder raus? Aber ja, genau, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ja, ich habe auch Rossautodor, dieser komischen Autobahngeschichte, da habe ich auch die Maut nicht bezahlt, ja, weil ich will ja nicht Russland finanzieren. Das wollte ich, wollte ja auch, als ich damals schon nicht. Und
Wie
genau,
waren
ja,
deine
es gab.
Eindrücke in Russland? Was hast du da gesehen?
Also ist.
2024 Russland, 2 Jahre im Krieg. Wie war das dann?
Ja, also man muss sagen, was in Russland ja, also was ja wirklich so der zentrale Punkt ist, warum gerade viele AfDler Russland gut finden, ist ja ganz einfach. Ja, das ist so, also da gibt es keine Migration, da wird auch nicht gegendert, da ist die Welt in Ordnung. Na ja, gut, ist jetzt völliger Quatsch. Ja, du kommst nicht mal in ein Einkaufszentrum rein mit dem Auto, ohne dass sie mit einem Spiegel dein Auto nach Sprengsätzen absuchen. Ja, du kommst nicht rein, das ohne Sicherheitskontrollen überall. Ja, dazu noch auch das Stadtbild dort, es sind überall Araber. Ja, also alles, was hier erzählt wird, ist einfach straight gelogen. Es stimmt einfach nicht. Ja, dann habe ich gesagt, okay, gut, alles klar. Also Kiew wird bombardiert und immer wenn ich in Kiew bin, ist es anders. Ja, da werde ich nicht so behandelt. Ja, dazu kommt noch Behandlung an sich. Ja, die Russen und Deutschen, das sind immer schon Freunde gewesen. Nein, erstmal stimmt es auch nicht und zweitens behandeln sie uns auch ganz anders. Ich bin damals dann irgendwo, erinnere mich noch an der Autobahn in so ein Restaurant rein, weil wir was essen wollten, hat man halt auf Englisch gefragt, weil ich kein Russisch sprechen wollte. Ja, könnten wir hier das und das essen? Und dann hat sie mich angeschrien: Ja, hier ist Russland, hier wird Russisch gesprochen. Ich wollte hier Kunde sein. Sie merken doch, dass ich aus dem Ausland komme. Ja, also so viel zum Thema Gastfreundschaft in Russland, gerade Deutschen gegenüber. In der Ukraine ist es ja genau andersrum. Ja, also da, oh, ich kann auch 2 Worte Deutsch. Guck mal hier, guten Abend oder so. Ja, genau andersrum. Und da merkt man dann schon, okay, krass, das Land ist heruntergekommen. Ganz ehrlich, Moskau ist schön. Ja, das ist beeindruckend, es ist riesig, es ist unfassbar. Du fährst eine Stunde durch eine Stadt durch, auf einer Stadtautobahn und es hört nicht auf. Es ist beeindruckend auf jeden Fall. Aber alles, was so dahinter kommt und auch so ein bisschen davor, ist dann schon eher so, okay, doch nicht so geil.
Also eher entwickelt oder eher ärmlich? Was ist der Eindruck?
Also eher natürlich ärmlich, ärmlich, auf jeden Fall, klar. Ne? Also auf jeden Fall sehr ärmlich, genau.
Na, interessant, ja. Na, spannend. Jetzt erzähl doch mal, wie das in der Ukraine gewesen ist, weil jetzt kommen wir jetzt langsam zu der Situation, wo du dann auch wirklich dich gemeldet hast. Also wie ist dieser Moment gekommen und wie entscheidet man sich da?
Also es war so, ich habe ja immer das Argument dann, also ich habe auch angefangen in der Ukraine, in der AfD, in der AfD, so in der AfD pro-ukrainisch zu agitieren und halt in Chatgruppen halt immer pro-ukrainisch argumentiert und halt dann gesagt, hey Leute, das ist ja völliger Quatsch. Oder wenn irgendwer Russpropaganda geschickt hat, geschrieben, Leute, das ist gelogen, das ist gelogen. Ja, oder hört auf mit Feindpropaganda. Ja, und dann war immer so, ja, Tim, wenn du doch so pro-ukrainisch bist, dann geh doch in die Ukraine und kämpf selber. Da hab ich gesagt, ja,
Und du
okay,
hast es da
vielleicht mache ich
gemacht.
das jetzt. Ja, vielleicht mache ich das jetzt einfach. Nicht nur, aber auch, um euch den Mittelfinger zu zeigen. Ja. Hat ja anscheinend auch gut geklappt. Jetzt sind sie ja alle mega sauer. Wie, der hat das gemacht, was wir die ganze Zeit gefordert haben. Das geht ja gar nicht. Ne? Und genau, dann habe ich halt gesagt, gut, ich war hin und wieder dann noch in der Ukraine unterwegs. Ich habe dann auch Freunde gehabt. Also bis jetzt noch natürlich, klar. Genau, also dann habe ich halt, ja, habe ich gesagt, gut, alles klar, dann versuche ich es einfach mal zur Armee zu kommen. Ich habe es vorher schon mal versucht tatsächlich, da haben sie aber gesagt, nee, du bist zu jung, lassen wir das. Dann habe ich es aber noch einmal abschließend probiert und das hat dann geklappt, ja, und dann konnte ich mir halt eine
Wie zu
Einheit
jung, also du
aussuchen.
bist 22, das war jetzt wann? 2024 bist du?
Ja, genau, ich hab's vorher schon mal versucht gehabt, aber auch nicht so auf 100%, der hat einfach nur gefragt, geht es hier und geht es da? Ja, nee. Nee, besser nicht. Ja, damals war ich halt noch 20 und deswegen war dann halt so, okay, gut, nee, das lassen wir bleiben. Okay, gut, dann halt nicht, ja. Und dann habe ich es halt, ja, im 24 nochmal versucht, also letztes Jahr, gegen Ende, und da hat es dann geklappt, ja. Und dann habe ich es dann geschafft und war dann halt bei der ukrainischen Armee. Ja,
Erzähl nur
genau.
kurz, wie das, also du gehst einfach in ein Rekrutierungszentrum ein oder du hast Freunde, die dir vorgestellt
Ja,
haben oder
das habe ich,
wie
das habe ich.
kann man sich das vorstellen?
Das habe ich auch gemacht, ja. Die haben halt gesagt, ach so, ein Ausländer. Ja, bist du Kolumbianer? Nein. Ach so, ja, dann, keine Ahnung. Ne? So, dann war das halt typisch Ukraine halt. Jeder weiß nichts, aber alle wissen irgendwas. Und dann habe ich dann durch meine Freunde dort dann den Kontakt bekommen. Danke an Jarina nochmal, die soll ich hier übrigens grüßen. Dass ich mich halt melden könnte, einfach da, wo sich die Ukrainer melden, nämlich bei diesem TZK-Amt. Ja, das, was ja immer, oh, das sind die mit den weißen Bussen, wo du eingeladen wirst und so. Ja, habe ich mich halt gemeldet. Da gibt es eine Stelle für Ausländer. Und die haben gesagt, ach, einer aus Deutschland, ja, schön. Ne? Und haben sich um mich gekümmert und gesagt, alles klar, wir gucken mal, was wir machen können. Wo willst denn du hin? Gesagt, ja, habe ich schon Infanterie schon. Ich wollte jetzt hier nicht irgendwie im Büro sitzen. Ja, das ist ja halt irgendwie Blödsinn. Ne? Ich muss ja auch zu Hause noch arbeiten. Ich hatte jetzt auch nicht unbegrenzt Zeit. Ich habe ja Funktionen in der AfD gehabt. Das war Wahlkampf für die Kommunalwahl, wo ich ja auch dann gewählt worden bin. Ich hatte ja noch einen Job, also ich konnte jetzt auch nicht mein ganzes Leben hinter mir lassen und ab in die Ukraine. Genau, und dann bin ich halt bei der Territorialverteidigung gelandet, im Raum Saporischschja, als genau dann eben am Ende halt Mörserschütze und halt Drohnenpilot, aber in der, also eigentlich in der Praxis größtenteils Mörserschütze.
Die Ukrainer haben die wirklich an die Front gelassen.
Ja, also wirklich jetzt, ne? Die haben mich auch, es war auch dann die
Wie kann
Frage
ich mir das
so,
vorstellen?
sollen
Also,
die.
weißt du, wie muss man das jetzt vorstellen? Also, du bist, das war mehr so wie Journalist oder so eine Rolle, dass du halt dann dort das besucht hast. Aber
Nö.
war das mehr so ein richtiger Soldat für die Ukraine?
Nein, ich hatte also einen Vertrag mit der Armee. Ich war regulärer Soldat. Ich
Für
hatte
wie
einen Rang,
lange?
ich hatte alles.
Was für ein Rang?
Für, also Soldat natürlich nur. Ich will Beförderung dauern natürlich. Ich war insgesamt da. Ich kann es gar nicht so genau sagen, weil mit Vertrag unterschreiben und vorher war man ja schon da und so. Also ungefähr 3 bis 4 Monate. Also mehr Zeit hatte er denn nicht. Habe ich den von Anfang auch gesagt, Leute, ich kann nicht mehr. Ja, ich habe halt ein normales Leben in Deutschland, aber ich würde euch gerne wirklich helfen. Haben gesagt, alles klar, machen wir. Ich helfe denen ja auch heute noch. Ne? Ich habe sozusagen gesagt, gut, ich kann es nicht so lange bleiben. Aber ich habe meinen gesamten Sold, den ich bekommen habe, halt auch mit den Gefechtszulagen und so, habe ich ja dann gespendet, indem ich halt einen VW-Bus gekauft habe in Deutschland, den runtergefahren habe, noch vor ein paar Wochen. Da gibt es auch ein YouTube-Video von. Habe den an die Front gefahren. Jetzt gerade sammle ich wieder für ein Pickup-Geld. Wir haben schon 5.000 € zusammen. Ein bisschen was fehlt noch. Und den fahre ich auch persönlich runter. Also übergebe ihn auch dann persönlich vorne, unten meiner Einheit und gebe den nicht irgendeiner Organisation. Also der kommt dann direkt bei meinen Kameraden halt an, wortwörtlich. Genau, und ich versuche halt von Deutschland alles zu machen für die, was sie brauchen. Ne? Also Powerbanks, alles
Aber
Mögliche schicke ich dann runter.
weißt du, weil ich bin jetzt 57 und ich habe auch Söhne. Und jetzt wollte ich eben fragen, was haben deine Eltern gesagt, wenn du dich freiwillig meldest im Kriegsdienst? Was hat dein
Ja,
Vater gesagt?
gut.
Was hat deine Mutter gesagt?
Zugegebenermaßen, ich hatte einfach keine Eier, denen das zu sagen. Ja, also ich wusste halt gar nicht so, ja, wie soll ich das jetzt machen? Ja, und dann habe ich halt mich dafür entschieden, ja, das ist ja wieder einfach eine Ausrede für Ehrlosigkeit, zu sagen, ja gut, ich kann, wenn ich es denen jetzt sage, dann machen sie sich die ganze Zeit Sorgen und ich bin ja eh da. Von daher sage ich es ihnen einfach nicht und wenn ich zurückkomme, sage ich, dann ist ja alles gut. Ja, ne, macht aus der einen Sicht Sinn, aus der anderen halt nicht. Ne? Aber wie
Mann,
gesagt,
wegen
ich konnte halt echt.
Sicherheit. Da kann ich mit deinen Eltern jetzt mitfühlen, wirklich. Na gut, ja, jetzt wissen sie es ja schon. Also nicht, dass sie es hier auf dieser Podcast zuerst hören, aber
Nee, nee, nee.
jetzt.
Also es stimmt, es war dann halt, also es war halt natürlich schon komisch, ja. Also ich habe ja, wir hatten ja auch Handys natürlich durchaus. Das verstehen ja auch viele jetzt von denen, die sagen, ja, der war ja an der Front nicht, dass es auch durchaus Internet an der Front gibt, ja. Nicht an der Front, also WLAN, wie sagt man, Starlink und so ist ja schon da. Wir gefragt worden, ja, wo bist denn du gerade? Ja, irgendwo bei Saporischschja, was machst du da? Ja, ich mache halt so einen Drohnenführerschein. So gut, dann bin ich halt in echt halt wirklich Drohnen im Einsatz geflogen, aber war ja jetzt nicht ganz gelogen. Ne? Gut, mit dem Mörser ist mir jetzt nichts eingefallen, was ich hätte sagen können. Aber ja, so ging das dann halt.
Jetzt sprechen wir noch über deine Fronterfahrung in der Form. Also, das war wirklich ein Soldateneinsatz. Du hast also
Ja,
echt
genau, also ich
Kampfdrohnen
ganz.
geflogen und echte Mörser auf die Russen geschossen.
Ja, richtig. Also ich war wirklich ganz normaler ukrainischer Soldat. Da war auch keine Ausnahme, kein gar nichts. Ich war ja auch in der ukrainischen Einheit selber. Also ich war ja bei der 108. Territorialverteidigungsbrigade. Also es war wirklich, ich war jetzt nicht in der internationalen Legion, wo man irgendwie sagen kann, na gut, dann packen wir den mal gesondert irgendwo hin, dann soll er halt da seine Fotos machen, sag ich mal. Nee, nee, das war schon ein ganz regulärer Soldat. Ich bin mit den Rotationen mit an die Front gefahren, habe alles gemacht, was man halt macht als Soldat. Genau, ja, genau, also halt in der Regel wird
Wie
alles
hast du das zum
Mörderschütze,
Beispiel
ne?
technisch einmal in der Form? Wie hast du das sprachlich gemacht? Weil du sprichst wahrscheinlich gar Ukrainisch oder hast ein paar Worte gelernt.
Ja,
Wie hast du das
also
gemacht mit den
mittlerweile,
Befehlen, mit
also
deinen Kollegen, mit den Kameraden? Wie unterhält man
ich
sich da?
konnte vorher schon so generell ein wenig Russisch und ja, Ukrainisch hatte ich dann halt zu dem Zeitpunkt auch schon, sagen wir mal, ein paar Worte. Also es war halt so auf Kommunikationslevel. ging. Ja. Das Problem war nur, dass meine Kameraden aus der Ostukraine waren. Es war halt, ne, aus der Region Samar, früher Nowomoskowsk, und die haben halt kein Russisch gesprochen, die haben halt dieses Sojik gesprochen. Es ist halt dieses, ich sage immer, Ukrainisch plus Russisch und schnell und behindert, du verstehst halt gar nichts. Das war schwierig. Aber die haben sich dann immer Mühe gegeben, mit mir ihr Schulukrainisch zu sprechen. Und dann habe ich halt angefangen, auch Ukrainisch Unterricht zu nehmen, also wirklich Unterricht, Unterricht. Das mache ich auch bis heute, und jetzt kann ich die Sprache mittlerweile schon. Also jetzt es ist schwierig natürlich, klar, für den Deutschsprachigen. Es ist halt wie Chinesisch gefühlt. Aber ja, es ging dann sprachlich. Wir haben dann auch tatsächlich viel ChatGPT als Übersetzer benutzt. Ja? Also das ging dann auch mit der Sprachfunktion, weil Google-Übersetzer war dann halt schwierig. Aber klar, die Kommandos und alles Mögliche, wie man jetzt den Mörser einstellt, welche Granate wir brauchen und wie viel Zusatztreibladung, das hast du natürlich dann irgendwann schon relativ.
Okay, sehr gut. Erzähle mal aber von deinen Fronterlebnissen. Wie ist es, wenn man da rausfährt? Wird man da quasi, da hörst du quasi Let's go und dann geht man rein in den Minibus oder läuft zur Front? Oder wie kann man sich das vorstellen? So ein
Ja.
Fronteinsatz in der Form. Sieht man da die Feinde? Trifft man die
Also
quasi in der Form oder geht man einfach in die Nähe? Erzähl ein bisschen.
laufen war ziemlich weit, deswegen sind wir gefahren. Es waren immer ein paar Kilometer. Ich saß immer hinten auf dem Pickup dann auf. War halt echt so surreal, wenn man fährt dann halt irgendwie mit, also auf dieser Ladefläche. Das Wetter war dann halt teilweise auch echt schön. Na, im Sonnenuntergang mal, sah schon echt sehr romantisch aus, kann man sagen, diese unendlichen ukrainischen Felder. Und dann fährt man auf einmal dann so an so völlig zerschossenen Fabriken oder Häusern vorbei und kriegt dann Befehl, ja, jetzt nach Drohnen Ausschau halten und so. Also der Himmel wird dann immer geschlossen, so nennt sich das übersetzt, würde ich mal sagen. Ja, und dann weiß man, dass jede Drohne, die fliegt, ist im Zweifel halt eine feindliche. Und dann gehen halt diese Raps an, also diese, wie sagt man, Störsender, ne, auf den Fahrzeugen und so, dann summt das so. Das ist dann schon so, okay, krass, jetzt geht's halt wirklich wieder an die Front. Ja, also in der Etappe waren wir auch nur ein paar Kilometer hinter der Front. Also wir hatten auch dann echt täglich Artillerie gehört. Die Gleitbomben haben uns auch eigentlich die ganze Zeit begleitet. Das war sowieso Alltag. Aber vorne war es halt nochmal anders. Ne? Da war dann halt auch mit Gewehrfeuer und nicht nur Flak und so, also das war schon was anderes. Ja, sitzt man halt hinten drauf auf der Ladefläche und denkt sich so, okay, krass, jetzt gibt es auch kein Zurück mehr, ne? Ja, und dann waren wir halt da. Rotation dauert halt immer ein paar Tage. Kommt drauf an, wie viele waren, war nicht immer gleich. Ja, und dann haben wir halt dann da unsere Stellungen bezogen, ne? Und es ist da einigermaßen bequem gemacht, wie es halt geht, ja? Und hat dann auf die Feuerbefehle gewartet, ne? Oder halt auf die, also Feuerbefehle im Sinne von feindliche Angriffe oder generell, irgendwer hat was entdeckt, einen Aufklärungspilot, und dann sollten wir es halt unter Feuer nehmen. Was haben wir halt dann gemacht, ne? Also Granaten vorbereitet. Ich habe auch mal ein paar Grußformeln auf die Granate geschrieben von Leuten aus Deutschland, die unbedingt meinten, jo, schreib mal was drauf. Ja, okay, alles klar. Und dann halt wirklich gewartet. Also Krieg ist halt viel warten, ne? Gewartet, geschossen, ja.
Und du hast selbst auch einen Mörser bedient und geschossen oder
Ja,
eine
ja.
Drohne
Genau,
kontrolliert?
genau, genau. Also ich habe Drohne geflogen. Ich habe aber in der Regel habe ich den Mörser bedient. Also halt 120 Millimeter waren das. Witzigerweise, also ukrainische Produktion, aber unterschiedliche Munitionsproduktion. Das heißt, es war wirklich von Indien über Schweden, Deutschland, waren alle möglichen Granaten dabei. Genau, die flogen unterschiedlich gut, witzigerweise. Die Deutschen waren die besten. Und genau, das haben wir halt dann gemacht, ja.
Und hast du militärische Ausbildung in Deutschland oder hast du das dort gelernt?
Nee, ich durfte nie zur Bundeswehr. Ich wollte mal zur Bundeswehr tatsächlich. Ich durfte aber nie, und das tippe ich. Das ist kein Einzelfall. Das ist bei sehr vielen, die ich auch kenne, so passiert. Eben wegen meiner AfD, damals halt noch JA-Mitgliedschaft. Ja, dass man halt, man hält ja generell politisch Rechte von der Truppe fern. Man möchte das halt nicht. Also die Bundeswehr hat ein riesen Personalproblem. Deswegen macht man ganz unangenehme Werbung auf TikTok und so. Aber wenn jemand sagt, ich möchte hier vielleicht zu euch mit auch so ein bisschen noch Überzeugung, und ich mache das auch irgendwie für Deutschland, nee, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Ne, das ist halt schade, deswegen durfte ich halt nicht zur Bundeswehr, aber deswegen kam ich auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich zur ukrainischen Armee kam. Ja.
Und wie hast du das dann gelernt? Also haben dir das die Kameraden beigebracht oder bist du geschult worden
Genau,
am Mörser oder am Drohne?
die haben mir das beigebracht. Die haben dann gesagt, gut, jetzt machen wir mal Mörserbedienung, ne? Und dann haben wir halt Mörserbedienung gemacht, ne? Also haben wir das halt tausendmal trocken geübt, bis man es irgendwann blind. Also es ist halt kompliziert mit diesem Wasserwagen, sag ich mal, ja, und dann dem Einstellen, und wie, es ist wirklich, also ich check das bis heute noch nicht so ganz, wie das Ding überhaupt funktioniert. Aber das checkt irgendwie keiner von meinen Jungs. Aber es funktioniert halt. Ne? Hauptsache, wir treffen. Wir waren auch ziemlich effektiv. Wir hatten meistens zwei, drei Schüsse, aber das Ziel auch vernichtet. Während die Russen, soweit ich weiß, 20 gebraucht haben, bis dann mal irgendwie eine Art Treffer zustande kam. Ne? Weil die Russen halt mittelalterlich eine Drohne als Artilleriebeobachter benutzen.
Und dem hast du selbst der Feind in Kontakt gehabt?
Ja, also Gefangene natürlich, klar. Feindkontakt selber, das war in dem Raum, also Feindkontakt ja auf Kamera, sagen wir es mal so, ne? Also wir hatten halt nicht die Möglichkeit, den Feind zu sehen. Wir saßen so 500, 600 Meter hinter der Infanterie, ne? Also wir waren ja auch Infanterie, aber halt es gab die vorderste Linie und dann kamen wir halt mit den Mörsern. Auch die vorne hatten kaum Feindkontakt richtig, bis auf halt mit den Drohnen, mit denen hatten wir auch zu tun, weil da in dem Gebiet ist halt einfach Baumschneisen sind und da ist halt ein Feld, das ist einfach kilometerlang und gerade. Also das heißt, du hast effektiv kaum Möglichkeit, dort jetzt, ich sag mal, einen Sturmangriff zu führen. Ja? Also man hat sich halt die ganze Zeit dann mit der Artillerie behagt, mit Drohnen und aufgepasst halt. Ne? Das war es eigentlich so ziemlich. Ne? Es war, also die Russen hatten im Prinzip keine Chance durchzukommen. Es gab dann ein paar mechanisierte Angriffe, die haben wir halt dann mit den Mördern zusammengeschossen, schon bevor die Infanterie wirklich Stress hatte. Also Infanterie, sage ich immer. Ne? Also ganz vorne, die wirklich Stress hatten. Genau, das war es eigentlich im Wesentlichen. Also es gab halt keine Häuser, deswegen auch keinen Häuserkampf.
Und hast du in der Form einmal ein Erlebnis gehabt, dass in der Nähe von dir eine Drohne gekommen ist oder
Ja.
dass du persönlich Angst gehabt hast um dein Leben, weil du irgendwo in der Nähe eine Granate eingeschlagen ist oder sowas in der Richtung?
Ja, wir hatten also Artilleriefeuer die ganze Zeit, ja, also unterschiedliche Formen von Einschlägen, nah, fern, also all das war die ganze Zeit, hat uns die ganze Zeit begleitet. Drohnen auch, also mehrfach am Tag sind dann Drohnen, also als wir dann, wir hatten halt dann auch zum Beispiel unsere Stellung noch weiter ausgebuddelt, also unsere Mörserstellung vorne halt. Und ja, dann kam halt mal so eine Drohne vorbei hin und wieder, ne, und dann war halt wirklich okay, Mist, ja, wir hoffen mal, dass die Störsender funktionieren und der Pilot ein schlechtes Bild hat, weil wenn er uns jetzt sieht, dann sind wir halt am Arsch, ne, dann flog das Ding halt wirklich an uns vorbei, ein paar Meter, hat uns nicht gesehen, hat uns nicht bewegt dann, ne, das war schon, also klar, das hatten wir auf jeden Fall, genau, und Artillerie sowieso, ne. Man lernt auch irgendwann zu unterscheiden zwischen, es gibt ja auch diese Streumunition, es gibt ja eigentlich alles. Ne? Da weiß man, okay, gut, das ist jetzt das und das. Du kannst auch unterscheiden zwischen FPV und Aufklärungsdrohne, also ob es eine Mavic ist, gut, die kann auch was abwerfen. Oder ob es halt eine FPV ist, anhand des Geräusches, die sie halt machen. Also ja, das hatten wir halt, also das volle Programm eigentlich fast schon. Ne? Panzerbeschuss hatten wir auch. Also man lernt das irgendwann halt zu unterscheiden, ne? Was ist und so. Ne?
Und du selbst, dass du glaubst, dass einer deiner militärischen Aktionen auch zum Verlust auf der Feindesseite geführt hat, also dass du zum Beispiel.
Ja,
Ja.
da genau, also da bin ich mir relativ sicher, ja, genau, also auf jeden Fall, klar.
Und die moralische Dilemma, du bist als Deutscher in der Ukraine, du tötest einen Russen, wie kann man damit umgehen?
Also kann man ganz gut mit umgehen, weil ich meine, gut, ich bin ja da, um halt Europa oder halt um die Ukraine auch zu verteidigen. Ja, also ich helfe denen ja. Die Ukrainer haben sich den Krieg nicht ausgesucht. Ja, die wollen einfach auch nur, was wir auch wollen. Die wollen einfach leben. Ja, die wollen in Ruhe gelassen werden. Aber dann hat sich halt Russland entschieden, gut, wir bringen die jetzt einfach um. Ja, und wer als Russe halt sagt, er geht jetzt in die Ukraine oder unterschreibt einen Vertrag, um Europäer umzubringen, ja, kann ich nur sagen, ja, vielleicht wäre es mal besser zu Hause geblieben, ne?
Du siehst dich also als deutscher Patriot, der den ukrainischen Patrioten hilft, sie zu verteidigen.
Auf jeden Fall. Also es ist für mich auch völlig klar, also dass man da auch als europäische Völker zusammensteht, auf jeden Fall. Ne? Gerade gegen ein Multikulti-Shithole, wie ich es ja immer nenne, Russland, welches halt mit auch noch mit Nazi-Vorwurf, ja, dann irgendwie das ukrainische Volk auslöschen möchte. Ja? Und das sagen sie ja ganz offen und praktizieren das ja auch. Ne? Also ich kann bei sowas halt nicht wegsehen. Und es ist ja auch so, wenn ich jetzt sehe, wie jemand auf der Straße zusammengeschlagen wird von einem Stärkeren, sage ich ja auch nicht, ja, Pech. Ist ja nicht mein Problem, ich gehe jetzt nach Hause. Ne? Also es gibt Leute, die können das, ich könnte es in dem Moment halt zum Beispiel nicht. Und wie gesagt, für mich ist es, wie gesagt, das auch ganz klar, dass man da zusammensteht. Ja? Das ist für mich selbstverständlich.
Du warst also 2024 dann 3 Monate in der Ukraine, direkt an der Front, und dann bist du wieder
Nee,
zurück
also das war, also 25 war, das war
25.
dieses Jahr alles noch.
Alles nur dieses Jahr, also
Genau.
im
Also ich würde
Frühjahr.
sagen, ich war so insgesamt 100 Tage war ich schon an der Front so insgesamt. Ja, das
Also
passt ja.
2025, jetzt noch, ah ja. Und dann bist du
Genau, richtig, genau,
zurückgekommen.
richtig.
Wann war das jetzt, wo du nach Deutschland zurückgekommen bist und wie ist die Aufnahme in Deutschland gewesen? Weil in Österreich zum Beispiel, wir sind ein neutrales Land, wenn man das machen würde, Wehrdienst in einer fremden Armee, dann gibt es ein strafrechtliches Verfahren etc. Und dann ist man, das ist eine sehr umstrittene Aktion. Wie ist das in Deutschland gewesen? Haben Sie die Behörden bei dir gemeldet, der Geheimdienst? Bist du von den Medien gefeiert worden? Bist du von der Partei? Wie ist quasi die Rückkehr gewesen? Und erzähl mal, was deine Eltern gesagt haben, wo du zurückkommst.
So, naja, also als ich zurückkam, wusste es ja eigentlich erstmal überhaupt gar keiner, bis auf halt die, denen ich es halt erzählt hatte. Und als ich dann wieder da war, hatte ich halt gesagt, gut, ich setze jetzt mal auf Twitter einfach einen Post ab, ja, um halt einfach zu sagen, so, wisst ihr was, ihr sagt immer, geh an die Front, jetzt war ich es und habe halt ein Foto von mir gepostet, wo ich halt in Kampfmontur war und hat dann gesagt, so, ne, in der Ukraine findet halt seit Jahren ein Verteidigungskrieg statt, bla bla bla, also ein Multikulti-Shithole namens Russland, ja, möchte halt dieses Land unterwerfen und ausrotten, ja, ich habe die Unterstützung nie von anderen gefordert, ich habe sie halt auch selber geleistet. Genau, und es ging halt ziemlich ab. Dann hatte ich halt relativ viele Interviews bei ziemlich vielen Medien und ziemlich schnell schlug das Ganze halt dann um von vielen in der AfD, die gesagt haben, ey krass, endlich sagt's mal einer, ja, im Sinne von endlich hört mal einer auf mit dem Russenscheiß. Ich hoffe, die Debatte geht wieder los. Zu halt, dass einzelne Leute wie der Herr Neuhoff dann völlig durchgedreht sind, ja, oder hier in Christian Blacks, der ja mal irgendwie auch letztes noch meinte, er muss irgendwie auf die Krim oder in den Donbass fahren. Ja, Thomas Röckemann oder so, also so ein paar Leute, die dann halt völlig freigedreht sind. Wie kann er es nur wagen, für seine Überzeugung einzustehen? Ja, und dann war halt ziemlich schnell dieses Ausschlussverfahren am Laufen, ne? Also, es ist ja nur ein Verfahren, ne? Also, das ist, ja. Und ja, Geheimdienst hat sich nicht gemeldet, alles soweit entspannt. Genau, natürlich gab es dann viele Drohungen seitens irgendwelcher Russlandfreunde. Ja, wir finden dich, du bist ja jetzt immer hier noch, bist du hier auch noch Kombattant und so, wir eliminieren dich und so. Genau, weil ich mit der Polizei war ich mal in Kontakt deswegen, aber jetzt auch nicht irgendwie im negativen Sinne. Also da hat keiner jetzt gesagt, ah, das müssen wir aber prüfen, was die gemacht haben. Das ist hier in Deutschland relativ entspannt zum Glück.
Und würdest du das anderen jungen Leuten in Deutschland empfehlen, dass sie ein ähnliches Wagnis, Abenteuer oder Risiko eingehen?
Das ist eine Straftat in Deutschland. Man darf weder zuführen noch irgendwie noch irgendwie motivieren zum Zuführen zum Dienst in fremden Armeen. Also das wäre natürlich nicht, ja. Ich kann nur davon abraten, ne? Selbstverständlich. Es ist halt auch kompliziert, überhaupt dahin zu kommen. Ja. Das ist ja auch so eine Lüge, dass die Ukrainer jeden nehmen, der ein Gewehr halten kann. Das ist völliger Quatsch. Ja. Also die haben mich psychologisch mehrfach getestet, ja, also alle medizinisch. Also nur wenn du jetzt sagst, ja, ich habe alles verloren, ich will jetzt in die Ukraine gehen und kämpfen, da sagen die auch, nee, sorry, besser nicht. Also, ne? Ja.
Tim, ich muss dir das auch fragen. Also, und warum bist du nicht in der CDU? Weil du bist ein deutscher Patriot, du schaust total vernünftig aus, du bist gut ausgebildet und du stehst für Europa ein, du stehst für die Ukraine ein. Warum hast du deine ideologische Heimat nicht in der CDU gefunden?
Ja, also erstmal, weil ich für Remigration bin, ja, die CDU ist die Partei, die uns halt hier die Probleme beschafft hat, mit denen wir halt, die wir täglich in der Stadt sehen. Ja, ich möchte das nicht mehr sehen. Mich stört das massiv, ja. Also mich macht es traurig, was wir aus dem Land gemacht haben. Gut, ich bin jetzt selber noch nicht so alt, aber wenn ich mich noch erinnere, wie ich früher in der Innenstadt war mit meinen Eltern, wie das halt heute aussieht, das ist fürchterlich. Ich möchte das nicht mehr. Und zweitens war die CDU auch die Partei, die mehr oder weniger verantwortlich war, dass ich fast mein Abitur nicht schreiben konnte, weil ich meine Maske nicht tragen wollte. Ja? Und 2 Monate später war alles egal, wir hatten es vergessen und keiner interessierte mehr die Inzidenzzahl. Ne? Das kann ich der CDU nicht verzeihen, die beiden Dinge nicht. Und deswegen war halt für mich völlig klar, nee, sorry, das geht eigentlich, kann ich jetzt nicht machen. Ja? Und ich denke auch, es gibt in der AfD mittlerweile, und ich habe ja auch halt ja Vorträge, um Leute aufzuklären. Also wer jetzt nicht ein völlig verlotterter Boomer ist, der versteht auch eigentlich, was ich meine. Wenn jetzt alle Leute, die so denken wie ich, aus der AfD auftreten, dann besteht die AfD halt aus Neuhoffs und Blexis, ja, die halt wirklich dann ja pro-russisch im Zweifel agitieren könnten. Und das wollen wir halt nicht, ja. Also das möchte ich nicht
Also,
und das kann man auch nicht für Deutschland und Europa wollen.
dein Ziel ist, die AfD zu einer vernünftigen Partei umzudrehen.
Könnte man so sagen, genau. Also ich denke mal, die AfD hat schon vernünftige Ansätze in sehr vielen Sachen. Wir haben sehr kompetente Leute auf in vielen Bereichen. Nur außenpolitisch hapert es halt, ja, so ein bisschen, kann man so sagen. Also so ein bisschen sehr, ne? Und ich denke, das kriegen wir hin, aber halt nur, wenn man halt eben nicht sagt, ah ja gut, ja, ihr seid eh pro-russisch, deswegen gehe ich jetzt raus, ich will noch nichts zu tun haben. Also wir werden wahrscheinlich auf absehbare Zeit in Deutschland regieren. Zumindest in Bundesländern. Die Prozente sind ja relativ klar und es geht ja im Zweifel auch nur noch nach oben. Aber deswegen ist halt die Frage, sollen alle rausgehen und von außen sagen, ihr seid so doof, wenn sie trotzdem gewählt wird, regiert sie irgendwann und dann haben wir ein richtiges Problem, wenn die Außenpolitik so weitergeht.
Dem gibt es noch mehr wie du in der AfD, also pro-ukrainische Patrioten, die die Ukraine unterstützen, oder bist du quasi alleine?
Nee, ich bin auf jeden Fall nicht alleine. Es gibt wirklich mehr als genug. Auch mein Landesvorsitzender, also der Herr Martin Vinzenz, hat mir ja zu meinem Interview gratuliert und geschrieben, gutes Interview. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich alleine wäre. Es gibt mehr als genug, die sehen das so wie ich. Die kommen mittlerweile wieder aus der Deckung raus und werden auch lauter. Und die Tatsache, dass man mich jetzt loswerden will, dass man mich versucht, man hat ja damals mir auch so ein Schreiben vorgelegt, dass ich mich zum Ukraine-Krieg nicht mehr äußern sollte. Ja, also so eine freiwillige Selbstverpflichtung, also auch völlig krank. Habe ich gesagt, nein, natürlich nicht. Ich halte weiter meine Vorträge. Ich werde weiter in die Ukraine fahren. Ich werde weiter Leute aufklären. Da sieht man ja schon, dass das prorussische Lager einfach Angst hat, weil sie haben keine Argumente. Sie können halt nur mit solchen KGB-Methoden agieren und Leute versuchen, zum Verstummen zu bringen. Also man sieht, die haben Angst, dass sie sich der Debatte stellen müssen. Das müssen sie langsam aber sicher. Sie jetzt auch heute oder gestern war das ja von ganz oben, habe ich gehört, dass Alice Weidel auch von Parteiausschlüssen geredet hat für die Leute, die jetzt meinen, sie müssten nach Russland fahren. Also ja, es dreht sich was und wenn wir mehr Leute reinkriegen oder halt mehr Leute innerhalb der AfD aufwachen, dann haben die Russen Stusser, aber ist ganz schnell vorbei für die. Weil, wie gesagt, sie haben ja keine Argumente, sie können ja eigentlich nur lügen.
Tim, ich muss mich herzlich bedanken bei dir und meinen Respekt dir ausdrücken. Du bist wirklich ein fantastischer junger Mann, der so mutig
Dankeschön.
sich selbst sein Leben riskiert für die Ukraine. Ein richtiger Patriot für die Ukraine und für Deutschland. Und ich wünsche dir alles Gute. Ich bin nicht sicher, ob es einfach sein wird, deine Mission, aber du, es war nicht einfach in der Ukraine. Und herzlichen Dank,
Genau.
dass du dieses Interview heute mit mir machst. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin und ich hoffe, dass du wieder mal zu unserer Podcast kommst. Herzlichen Dank
Sehr,
für
sehr gerne.
dieses Gespräch und alles Gute in der Zukunft. Und herzlich willkommen einmal in Wien hier im Studio in der Zukunft. Und bitte unterstützt die Ukraine weiter. Wir brauchen deine Hilfe.
Auf jeden Fall. Dankeschön und bis dann, ne?
Danke, Tim. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Alles Gute und bleib in Kontakt. Slava Ukraine.
Ne, Räumslava.
Herzlichen Dank. Ja. Jetzt ist es, glaube ich, herzlichen Moment und herzlichen Dank jetzt, Harry, auf. Moment, Sekunde.